Also männliche Sozialisation heißt, auf keinen Fall Gefühle der Schwäche zu zeigen. Dass Männer im Dienst der Gefühlsabwehr extrem viel krassen Unsinn machen und dabei halt sehr viel zerstören auch. Sich selbst und andere und anderes. Aber ja, no rocket science. Wir müssen uns mit Privilegien auseinandersetzen und wir müssen zu spüren lernen und dann haben wir es im Wesentlichen auch schon.
Herzlich willkommen bei Rock und Randale. Ja, er sagt, die Schadensbilanz des Patriarchats sei bisher ein Desaster. Es schadet Kindern, Frauen, aber auch den Männern selbst. Denn auch die Männer leiden unter sich, werden krank und unglücklich. Was also können wir tun, damit unsere Buben zu gesunden und friedlichen Männern heranwachsen? Markus Theuner verrät es uns. Er hat Psychologie und Soziologie studiert, gründete 2000 schon die Männerzeitung und er ist Gründungspräsident und heute Gesamtleiter von Männer.ch, dem Dachverband progressiver Schweizer Männer- und Väterorganisation. Und er sagt, Jungs, wir schaffen das. Herzlich willkommen. Ja, lieber Markus. Schön sprechen wir heute miteinander. Wir haben gesagt, dass wir uns duzen, gell?
Heute. Hallo, ja, das passt für mich.
Wir sprechen heute über Männer und was Männer brauchen, um glücklich zu sein. Und ich möchte auch von dir wissen, warum Männer so sind, wie sie sind oder wie ich sie zumindest wahrnehme. Vielleicht ganz zum Start erstmal, was ist denn für dich ganz persönlich ein cooler, entspannter, moderner Mann? Ich spreche mit meinen Freundinnen ja oft darüber, wenn wir so daten würden. Und da sind wir uns uneins, was der Mann so mitbringen sollte.
Was sagen denn deine Freundinnen?
Ja, manche möchten halt jemanden, der schon immer noch ein bisschen mehr verdient, wenn sie ehrlich sind, und so ein bisschen doch macho-mäßiger ist. Und andere dann wieder gar nicht, die finden das abstoßend.
Für mich ist ein guter, in Anführungszeichen, Mann primär mal ein neugieriger Mann, der gut verbunden ist mit sich selbst, der wahrnehmen kann, was in ihm passiert, der das auch ausdrücken kann. Also ein Mann, der eine gewisse Resonanz und Beziehungsfähigkeit hat. Wenn ich mir für meine Tochter, die ist jetzt 12, wünschen dürfte, wenn das in nicht allzu ferner Zukunft losgeht, mit so flirten und daten, dann würde ich ihr empfehlen, falls sie auf mich hören mag, dass sie doch primär mal darauf achten soll.
Hast du denn ein prominentes Beispiel, irgendjemanden, den du toll findest?
Ich finde das mit den prominenten Beispielen immer total heikel, weil Prominenz heißt ja, das, was wahrnehmbar ist, ist Inszenierung. Und ich bin da total vorsichtig mit Inszenierungen, weil das ist ja relativ leicht, sich so als moderner, progressiver, zugewandter, feministischer Mann zu geben. Und entscheidend ist wirklich Proof of Concept im Alltag. Einfach, wie wird das gelebt? Wird dann auch tatsächlich beispielsweise die Hälfte der Care-Verantwortung übernommen? Und da würde ich sehr vorsichtig sein wollen mit dem Bejubeln von irgendwelchen Inszenierungen und lieber im kleinen, alltäglichen hinschauen wollen.
Ja, das verstehe ich. Also wie sehr du dann gleichgestellt bist und Care-Arbeit übernimmst, das testen wir nachher nochmal. Da bin ich ja auch sehr gespannt. Was jetzt auf jeden Fall nicht gefallen ist, welche Namen sind Trump, Putin, Musk? Findest du, dass diese Männer stark sind? Die wirken so stark. Also sie sind natürlich auch sehr erfolgreich im Moment. Das sind so die, die es nach oben schaffen. Aber wie sieht's bei denen im Herzen aus? Was denkst du, sind die selbstbewusst?
Ich finde es lustig, dass du sagst, die sind stark oder die wirken stark. Auf mich wirken die total, also unstärker geht's kaum.
Wirklich?
Ja klar, also die leben ja total im Außen. Man sieht ja, wie deren ganze Energie irgendwie einfach ins Außen fließt und wie sie total bedürftig sind auf Bestätigung von außen. Und das dafür, ich bin Psychologe, ich habe das studiert und irgendwie eine psychotherapeutische Weiterbildung dafür würde ich ja wirklich einfach so als Faustregel schon begründetermaßen behaupten wollen, je mehr die Größenfantasie im Außen gepflegt und gesucht werden muss, umso kümmerlicher ist der Selbstwert im Inneren und umso größer ist eigentlich die innere Bedürftigkeit. Für mich sind das Männer mit hochgradiger seelischer Verwahrlosung. und insofern eine Karikatur von dem, was ich unter stark verstehen wollte.
Ja, das ist spannend. Also oft passiert das ja schon in der Kindheit. Und deswegen hätte ich jetzt auch gern bei dir nochmal zurückgeblickt auf deine Kindheit. Als junger Mann, habe ich gelesen, fandest du ja alles, was männlich ist oder die Männer per se, eher problematisch.
Du sprichst die Zeit so 14, 15, 16 an, in der es darum geht, halt irgendwie von sich ein Bild zu finden, wie will ich sein als Mann. Und ich fand das extrem anspruchsvoll, insofern ich einfach nichts gefunden habe. Du musst dir vorstellen, ich habe Jahrgang 1973, also das war so Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre. Und da war das Angebot auch tatsächlich einfach extrem dürftig. Da wurde öffentlich verhandelt, sollen Männer Machos oder Softies sein, so mit diesem scharfen Oder. Und ich fand das schon damals irgendwie albern, dieses, einfach, das kann ja nicht sein, also das ist doch keine Auswahl, irgendwie Macho oder Softie. Mir schien das beides nicht attraktiv. Und die Frage nach dem dritten Weg, die hat mich beschäftigt. Was ich damals noch nicht differenzieren konnte, war den Unterschied zwischen Männern und Männlichkeiten. Also ich habe Männern quasi in die Schuld gegeben am Elend dieser Welt und noch nicht verstanden, dass die Männer dafür ja letztlich auch nicht groß was für können. Insofern gesellschaftliche Männlichkeitsanforderungen von Männern eben gewalttätiges, gesundheitsgefährdendes und schwieriges Verhalten einfordern und Männern ein Stück weit auch dann Täter und Opfer zugleich sind in diesen patriarchalen Verhältnissen.
Genau, das ist ein großer Punkt von dir, dass ja auch Männer Opfer dieser Verhaltensweisen sind. Da können wir dann später nochmal drauf zurückkommen. Es ist ja tatsächlich immer noch so, dass viel Schlechtes ja vom Mann ausgeht. In den Gefängnissen sitzen 95% Männer. Häusliche Gewalt ist meist männlich, die Unfälle sind meist männlich. Also es geht ganz viel vom Mann aus, immer noch. Warum ist das so?
Man muss genau hinschauen. Also ja, es stimmt beispielsweise das mit den Gefängnissen, da sind es wirklich 95%. Bei der häuslichen Gewalt sind es 2/3, 1/3 so. Und das steigt dann auch, je älter die Menschen werden, umso gleichmäßiger ist die häusliche Gewalt verteilt. Wenn wir schauen, in lesbischen Beziehungen beispielsweise, da ist die Gewaltrate dann auch nicht tiefer als in heterosexuellen Beziehungen. Also man muss da sich immer hüten, auch vor Schwarz-Weiß-Schablonen. Aber ja, sogenannt toxisches in Anführungszeichen Verhalten, also schädliches, insbesondere eben gewalttätiges und gesundheitsschädliches Verhalten ist unter Männern deutlich übervertreten und das hängt 1:1 mit eben diesen gesellschaftlichen Männlichkeitsanforderungen zusammen. Von Jungs wird bis heute eingefordert, dass sie performen, dass sie hart sind, auf die Zähne beißen, solche Dinge. Und das heißt, die Erziehung zum Mann ist mit der Forderung verbunden, den Bezug, den liebevoll spürenden Bezug, ich sage das Reizwort spüren, laut und deutlich, das zu vermeiden. Also das heißt eigentlich, ich muss im Dienst meiner Zugehörigkeit zur Gruppe der anerkannten Männer ein Stück weit mich selbst verlassen, verlernen, mir selbst ein sicherer Hafen zu sein. Und wenn ich mich selbst nicht mehr spüre und eben im Außen nach Anerkennung jagt, dann mache ich halt ganz viel Unfug, der gesellschaftlich problematisch ist.
Aber du nicht. Also du warst ja damals dann anders. Du warst der ganzen Thematik schon früh auf der Spur, als es, wie du sagst, ja eben nur Softies gab oder die Supermachos. Da gab es ja nicht so viele Programme wie heute. Also heute gibt es ja schon deutlich mehr für Männer, die da auf der Suche sind. Wie bist du dann von diesem Männerbild weggekommen? Wie hast du dich dann selber auch gefunden in der Zeit?
Ich würde mich so kurz mal als Modell vom Sockel stoßen wollen. Ich habe zwar kein nach außen schädliches Verhalten gezeigt, aber dafür selbstschädigendes Verhalten mit Rauchen, Kiffen und irgendwie all dem, was man so tun kann, um irgendwie sich selbst nicht zu spüren. Also ich möchte da keineswegs irgendwie als vorbildhaft gelten. Ich habe dann, das war im Nachhinein mein Glück, mit 18 eine Essstörung entwickelt, eine Magersucht. Und das hat mich dann relativ schnell gezwungen, einfach in den Spiegel zu schauen, im wahrsten Sinn des Wortes, und mich mit Männlichkeitsvorstellungen auseinanderzusetzen.
Darf ich da noch schnell zwischengerätschen? Also du hattest eine Essstörung, hat das was mit deinem Männlichkeitsbild konkret zu tun gehabt? Wie hing das zusammen?
mit viel Distanz würde ich schon sagen, dass ich damals so unsicher war, dass ich mich in gewisser Weise unsichtbar machen wollte, auch als Mann, und dass ich gleichzeitig eine Kontrolle brauchte und die über dieses Kontrollieren, Regulieren von Essen irgendwie mir da eine Sicherheit geben konnte, die ich sonst nicht gefunden habe, ja, so indirekt.
Und dann hast du eine Therapie gestartet und hast dann deine Probleme eigentlich auch bearbeitet, quasi. Oder wie bist du dann da rausgekommen aus dem Ganzen?
Die Therapie habe ich begonnen, nachdem das mit dem Essen so direkt kein Thema mehr war. Sondern es ging da eher so um die ressourcenorientierte Frage, wie kann ich lernen, mich besser wahrzunehmen, mich besser zu spüren, mir und meinen Empfindungen, meinen Gefühlen mehr zu vertrauen. So, und das ist natürlich eine Lebensfrage, die sich bis heute stellt, aber ich bin doch sehr froh, dass ich sehr früh mal so ganz grundsätzlich irgendwie lernen konnte, so und so fühlen sich Gefühle an, das sind Empfindungen, sinnliche Wahrnehmungen, Spüren, so dass ich da einfach mit meinem Körper und mir vertraut wurde und ihm zu vertrauen lernte. Das finde ich schon ein Riesengeschenk.
Das finde ich schon sehr spannend, wie du das beschreibst, weil, also du hast ja vorhin gesagt, spüren ist so ein Reizwort schon fast, und du sagst es relativ oft, dieses Spüren. Ist es denn tatsächlich so, dass Männer oder Buben das gar nicht lernen, wie sie sich selber spüren? Also das ist ja eigentlich das Menschlichste von der Welt, dass man Gefühle hat und die wahrnimmt und dann danach handelt. Jetzt klingt das so, als müssten die das wirklich permanent unterdrücken und verlernen das dann.
Das ist die strukturelle Gewalt, die Jungs angetan wird, tatsächlich. Also männliche Sozialisation heißt, auf keinen Fall Gefühle der Schwäche zu zeigen. Wahrnehmen allenfalls noch okay, wenn man einfach sie dann wirklich nicht zum Ausdruck bringt. Aber weil das schwierig ist, machen die meisten Jungs, die Zugehörigkeit finden wollen in der Gruppe der anerkannten Jungs, damit und üben sich, trainieren sich ab, Verletzlichkeit wahrzunehmen. Ja, und das ist etwas menschlich Unmögliches. Man kann nicht fühlen. Die Gefühle sind immer noch da. Die suchen sich dann halt einfach unterirdisch ihren Weg, oft über verschlungene Wege, dann hofft halt auch in destruktiven Ausflüssen. Und ja, das ist das große Problem und die große Tragik und das, worunter nicht nur Männer leiden, sondern die Menschheit und der Planet, dass Männer im Dienst der Gefühlsabwehr extrem viel krassen Unsinn machen und dabei halt sehr viel zerstören auch. Sich selbst und andere und anderes.
Also ich habe einen Sohn, der ist 8 Jahre alt und ich merke das jetzt schon, der ist ja in der Grundschule, der kommt jetzt in die 3. Klasse und ich merke tatsächlich schon, dass der nicht weinen möchte. Also das hat er bei uns daheim nicht gelernt. Und ich frage mich dann halt, woher kommt das? Ich meine, das habe ich schon die Anfänge im Kindergarten bemerkt. Woher kommt das? Das sind ja alles kleine Kinder, die ja als Babys weinen und die sind ja teilweise auch aus Familien, die sehr modern sind. Woher kommt es dann, dass sie trotzdem spätestens in der Grundschule dann in diesen Gruppen drin sind, wo sie einfach nur noch cool sein und hart sein wollen?
Männlichkeitsvorstellungen und die Geschlechterordnung, die unterteilt in Männer oder Frauen, die ist sehr tief verankert. Das ist die Geschichte der letzten 300 Jahre so. Sie führt dazu, dass wir nicht wirklich willentlich entscheiden können, wir machen jetzt eine geschlechterneutrale Erziehung. Es gibt eine schöne Studie beispielsweise, die zeigt, dass Eltern mit neugeborenen Babyjungs lauter sprechen als mit neugeborenen Babymädchen und gleichzeitig mit den Babymädchen mehr Worte verwenden, also verbal reichhaltiger interagieren als mit den Jungs, weil eben halt unbewusst Geschlechterstereotype wirken und irgendwie dieses Bild von, ja, Jungs, die mögen es ja gern ein bisschen ruppiger, eben da schon wirksam ist, auch wenn diese Eltern, wenn man sie fragt, natürlich empört zurückweisen, dass sie ihre Kinder irgendwie Geschlechterstereotyp erziehen. Aber du hast recht, der richtige Hammer, der kommt dann halt mit der außerfamiliären Sozialisation, sofern man irgendwie das zuvor noch einigermaßen bewusst gehalten hat und die Kinder einigermaßen ferngehalten hat von all diesen medialen Einflüssen. Die prägende Wirkung der frühen Sozialisationsinstanzen Kita und Kindergarten, die ist massiv und klar. Da beginnt Zugehörigkeitsbedürfnisse, beginnen da wirksam zu werden. Ab dem Alter von 2 bis 3 Jahren entdecken Kinder, es gibt in unserer Gesellschaft zwei Geschlechter und sie merken, wenn ich da dazugehören will, dann muss ich mich so und so verhalten. Und weil halt niemand so ganz genau weiß, was denn männliches Verhalten in Anführungszeichen sein soll, beginnen die Jungs behelfsmäßig einfach alles zu vermeiden, was mädchenhaft oder schwul interpretiert werden könnte.
Und andersrum ist das auch so, merke ich nämlich. Also die laden sich auch nicht mehr zu ihren Geburtstagen gegenseitig ein, oft die Geschlechter. Die wollen sich wirklich ganz klar abtrennen. Aber vielleicht gehört das ja auch zum natürlichen Prozess dazu, dass die sich erstmal kennenlernen.
Da ist nicht
oder?
So viel Natur. Bei Geschlechterfragen kann man mal grundsätzlich davon ausgehen, dass das, wofür die Natur schon irgendwie verantwortlich gemacht wird, ein Verschleierungsversuch ist für etwas, was sozial beeinflusst ist. Die Natur ist extrem wandelbar, extrem vielfältig. Wir finden in der Pflanzen- und Tierwelt schlichtweg alles. Und dass die Natur da irgendwie eine Phase der Geschlechtersegregation vorgesehen hätte in der späteren Kindheit, davon ist nicht auszugehen.
Nein, ich meine nur, dass sie sich gerne halt ihrem Geschlecht einfach zugehörig fühlen und dann sich vielleicht künstlich abgrenzen vom anderen Geschlecht.
Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, selber, das ist natürlich für ein soziales Wesen wie der Mensch ein natürliches. Genau. Aber dass wir diese Zugehörigkeit streng diesen binären Geschlechtergrenzen entlang setzen, das ist vollkommen willkürlich. Wir könnten ja auch sagen, alle Blonden und alle Braunhaarigen sind je die beiden großen Gruppen, unabhängig vom Geschlecht. Oder alle, die gerne rote Strümpfe tragen und die gerne grüne Strümpfe tragen, das sind jetzt die beiden Gruppen. Ja, also der Mensch hat ein starkes Bedürfnis nach In-Group, Out-Group Unterscheidungen, aber diese Unterscheidung Männer versus Frauen und es gibt nur diese beiden Geschlechter, das hat mit Wissenschaft und Natur gar nichts zu tun.
Was ich auch spannend fand, als ich ein bisschen über dich recherchiert hatte, war, dass du auch mal gesagt hattest, dass ja auch viele Erfahrungen, die wir in uns tragen, wie vererbt bekommen quasi. Ne? Also gar nicht selber erfahren müssen, sondern wir bekommen das von unseren Eltern mit. Ein Beispiel war, dass dein Vater ja Kriegsflüchtling ist aus Schlesien. Ne?
Ja.
Und der hat dann direkt miterlebt eigentlich, was Männer so anrichten können. Also von Vergewaltigung, Mord im Krieg. Und du sagst, dass das vielleicht dich auch ein bisschen geprägt hat und jetzt in die Richtung, also in deinen Job jetzt auch reingebracht hat. Also dass du dich so gerne damit beschäftigst oder so intensiv. Hat vielleicht auch was mit deinem Vater zu tun und den Erfahrungen, die er gemacht hat. Kannst du dazu was sagen, wie du das im Alltag konkret wahrgenommen hast oder ist das total unterschwellig?
Diese transgenerationale Dimension würde ich gar nicht so auf meinen Vater begrenzt haben wollen, sondern wirklich auf die ganze männliche Genealogie, also die Linie, da gab es schon sehr viel Unglück, Leid, Gewalt. Mein Urgroßvater, der war noch ein preußischer Gardeoffizier. So, also da ist in der direkten Linie, sind da ziemlich enge Männlichkeitsvorstellungen bis zu mir transportiert worden. Vieles ist unterschwellig, ja, vieles aber auch nicht. Für meinen Vater war es beispielsweise völlig klar, dass es darum geht, immer und überall der Beste zu sein. So ein Leitsatz von ihm war, why not the best? So,
prinzipiell ja.
Prinzipiell,
erst
genau.
Erstmal gut, aber kann auch natürlich sehr unter Druck setzen.
Nö, weshalb soll das prinzipiell gut sein?
Wenn man das Beste aus sich rausholen will.
Klar, man kann es qualitativ hören, im Sinn von, weshalb hast du nicht das Beste aus dir rausgeholt? Aber so war es eindeutig nicht gemeint. Das war, weshalb warst du nicht besser als alle anderen?
Und das hast
im
du
Vergleich.
Dann auch gespürt von ihm, also das hat er auch auf dich dann bezogen.
Ja, einerseits, aber das war auch total irgendwie nicht ernst zu nehmen, weil also wir waren also untere Mittelschicht. Mein Vater hat einen Arbeiterhintergrund, er hat Hufschmied gelernt und so. Also wir waren da nicht irgendwie die super privilegierten Überflieger. Und er konnte diesen Anspruch des Why not the best überhaupt nicht einhalten. Das war Inszenierung, Fassade und das habe ich als Kind schon verstanden. Aber irgendwie war es wichtig, diese Fassade eben, dieses kompetitiven Männlichen aufrechtzuerhalten und das zu pflegen. Und ich war insofern für meinen Vater auch eine echte Herausforderung, insofern ich mich da schon wirklich als kleiner Bub verweigert habe.
Wie sieht es eigentlich mit den Frauen aus? Das hätte ich jetzt gerne noch. Und dann schließen wir dich ab. noch gern gewusst. Also wenn man mit diesem Männerbild erwachsen wird oder dass die Männer doch sehr problematisch sind und auch viel Gewalt von den Männern ausgeht, viel Schlechtes. Was hat das mit deinem Frauenbild gemacht? Hast du die dann so hochgehoben als Heilige oder vielleicht als Opfer der Männer?
Ja, das ging schon auch mit einer so Überhöhung von Frauen oder des Weiblichen zusammen, ja, würde ich schon sagen. Und das so zu relativieren und zu merken, Weder Männer sind von Natur aus böse oder gewalttätig, genauso wie Frauen von Natur aus nicht rein und gut sind, sondern wir sind halt alle Menschen und sind dann eben ganz stark geprägt durch kulturelle Anforderungen, die dann wiederum ganz stark geprägt sind durch Geschlechtervorstellungen, und dass das dann halt dazu führt, dass bei Männern es eher gefördert wird, dieses laute, raumeinnehmende, und bei Frauen umgekehrt halt eher so das Zurückstehen, das Vermitteln gefördert wird, dass das aber beides eigentlich nichts mit der Natur der Geschlechter zu tun hat, sondern halt einfach mit kulturellen Vorstellungen, die ganz gezielt halt auch dazu da sind, Macht und Vermögen so verteilt zu halten, wie sie nun mal verteilt sind. Das ist schon mir ganz wichtig, dass wir das sehr prominent benennen. Geschlechterfragen, Geschlechterzuschreibungen sind immer auch Macht- und Herrschaftstechniken.
Gehen wir mal aber in dein aktuelles Buch rein. Da sagst du dann ja gleich schon auf dem Cover: Jungs, wir schaffen das. Also wir schaffen das jetzt alles. Was heißt aber nochmal das? Also was meinst du damit? Was schaffen wir genau? Oder was schaffen die Jungs?
Wir schaffen die Transformation der bestehenden Ungleichheitsverhältnisse in Richtung gerechter Geschlechterverhältnisse oder in Richtung einer sozialen Gerechtigkeit im Sinn von... Nee, es ist nicht so eine Kunst. Ja, klar ist das jetzt irgendwie eine anspruchsvolle Aufgabe, dass wir uns als Männer neu erfinden müssen, um beitragen zu können zu dieser geschlechtergerechten Gesellschaft der Zukunft. Aber ja, no rocket science. Wir müssen uns mit Privilegien auseinandersetzen und wir müssen zu spüren lernen, und dann haben wir es im Wesentlichen auch schon.
Das ist gut, dass du so zuversichtlich bist. Das macht mir auch Mut, weil... Ich meine, ich beschäftige mich jetzt auch schon länger damit, und manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, das geht nicht voran, das geht jetzt eher gerade wieder ein bisschen zurück. Und das ist doch schon zermürbend. Also man hat das Gefühl, das sind so tief verankerte, weiß ich nicht, Verhältnisse, dass das sich wirklich schwer ändern lässt. Aber du bist da ganz zuversichtlich jetzt.
Ich habe keine Prognose abgegeben. Ich habe nur gesagt, es wäre nicht sehr kompliziert.
Es wäre nicht, ja.
Aber mir macht das natürlich auch Sorgen, wenn ich sehe, welche Ressourcen und strategischen Interessen da mobilisiert werden, um die Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte zurückzudrehen. Das ist ja offensichtlich, dass es da eine globale Agenda gibt, die Strategie geleitet und mit viel Geld versucht, Vielfalt, Gleichstellung, Gleichwertigkeit zu verunglimpfen und irgendwelche Männlichkeitsideologien zerstörerischer Art wieder zum Maßstab aller Dinge zu erheben.
Was ich noch interessant finde, die Diskussion fängt ja meistens schon viel früher an. Ne? Also Kritikerinnen könnten jetzt auch sagen, hey, dürfen Männer jetzt überhaupt sich beschweren, weil die Frauen sind ja tatsächlich immer noch schlechter dran. Das ist ja diese Jammerfrage, wer hat es am Ende schlechter? Aber es ist ja schon so, dass viele Privilegien immer noch bei den Männern sind. Eben, du sagst es, es wird jetzt sogar wieder noch mehr zurückgedreht, also die Gleichstellung. Es geht jetzt wieder mehr in Richtung Männer. Müssen wir jetzt wirklich den Fokus wieder auf den Mann legen, was der braucht zum Glücklichsein?
Wir müssen den Fokus auf Männlichkeit und Patriarchat legen. Das ist nicht dasselbe. Wir müssen endlich beginnen. Das ist kein Wieder. Wir haben ja noch nicht mal angefangen. Wir müssen endlich beginnen, Männlichkeitszuschreibungen und patriarchale Machttechniken als das zu benennen. Was wir jetzt 40 Jahre getan haben, ist, Frauen zu empowern, damit sie sich innerhalb des Patriarchats ihre Hälfte des Kuchenstücks erobern können.
Das ist ja aber per se nicht unbedingt schlecht.
Das ist per se sicher besser, als keine Hälfte des Kuchenstücks zu haben, aber das hat natürlich mit gerechten Geschlechterverhältnissen noch überhaupt nichts zu tun. Die gerechten Geschlechterverhältnisse hätten wir dann, wenn wir dieses patriarchale System, also die Spielregeln des Männlichen als solche, überwinden würden, und nicht einfach, indem wir Frauen fit machen, sich diesen Spielregeln des Männlichen, sich die anzueignen und da einfach das patriarchale Power Game mitzuspielen.
Also nicht einfach die Frauen empowern, da klarzukommen im System, sondern auch das System zu ändern. Und ja, wie schaffen wir das jetzt, ist natürlich die große Frage.
Indem wir mal beginnen würden. So, also ich finde es wichtig,
dass wir... Wie ist der erste Schritt?
Der erste Schritt ist, indem wir sehen, dass wir bislang das gemacht haben, was politisch möglich war. Ist mir wirklich sehr wichtig. Diese Kritik, die ich da formuliere, an der bisherigen Gleichstellungsarbeit, die ist deutlich, richtet sich aber nicht an all die engagierten Menschen und insbesondere Frauen und queeren Personen, die sich in dieser Gleichstellungsarbeit engagieren. Sie richtet sich an den politischen Auftraggeber und ich verwende hier mit Absicht das generische Maskulinum. Also was halt der Deal war in den 70er, 80er Jahren, als sich Gleichstellungspolitik langsam institutionalisiert hat, war so eine Art, also die mächtigen Männer haben gesagt, okay, ihr dürft Frauenförderung machen, sofern ihr uns versprecht, dass ihr das System, das all diese Ungerechtigkeiten erst hervorbringt, nicht antastet, nicht in den Fokus nehmt. Und daraus ist dann halt eine Frauenförderpolitik entstanden, die immer mehr natürlich auch andere Zielgruppen angesprochen hat und insbesondere auch Jungen und Männer einzubinden versucht. Also ich möchte da wirklich dem ganz konkreten Bemühen in der Praxis nicht irgendwie da so mit einer Frontalkritik kommen, das wäre nicht passend. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass wir Gleichstellung nicht erreichen, wenn sich Frauen gleich ausbeuterisch zu verhalten beginnen, wie das bislang Männern vorbehalten war.
Und hast du das Gefühl, das passiert gerade, dass die Frauen jetzt auch eher so die Männer kopieren und sich durchboxen?
Ich stelle fest, dass wir in einem hochgradig dysfunktionalen, patriarchalen System leben, das nicht in der Lage ist, Kriege zu verhindern, sondern im Gegenteil Kriege befördert, das nicht in der Lage ist, globale Probleme wie den Klimawandel anzupacken, im Gegenteil das alles schlimmer macht, das nicht in der Lage ist, massive Verteilungsungerechtigkeiten innerhalb der Gesellschaft zu verkleinern, sondern im Gegenteil die aktiv befördert, um sie immer größer werden zu lassen. Also wir müssen konstatieren, das System, das wir haben, dient nicht den Menschen in der Breite. Und gleichzeitig stelle ich fest, dass zwar es immer mehr Frauen gibt, die es in die Sphären von Macht und Geld schaffen, dass es aber offensichtlich nicht reicht, die Existenz dieser Frauen allein, um die Spielregeln zu ändern. Und insofern, ja klar, wir haben noch nicht wirklich begonnen, uns mit Patriarchat und Männlichkeit auseinanderzusetzen. Noch immer kann man als beispielsweise prominenter Politiker so tun, als habe man kein soziales Geschlecht, als sei man einfach Mann und als müssen sich die Frauen jetzt einfach noch ein bisschen mehr anstrengen. Also Männer können nach wie vor, ohne dass es einen öffentlichen Aufschrei gibt, sich geschlechterpolitisch total aus dem Spiel nehmen und das Kernprivileg von Männern, nämlich diese Illusion, dass man ja gar nicht privilegiert ist, man ist ja nur Mann und Mensch, so, dass nach wie vor nicht skandalisiert wird, wenn an dieser Illusion festgehalten wird. Und das finde ich schon erstaunlich, muss ich sagen. Also wir sind jetzt doch schon viele, viele Jahrzehnte dran, aber dass Männer damit immer noch durchkommen, so ein bisschen zu tun, so zu tun, als hätten sie mit all dem nichts zu schaffen und sie stünden ja nicht im Weg, ich helfe ja Frauen, ich unterstütze sie, wo es nur geht, dass das irgendwie, also ich meine, das ist ja offensichtlich verlogen und dass das immer noch funktioniert, finde ich erstaunlich.
Aber vielleicht nochmal zur Einordnung, ne? Dass wir so ein bisschen die Verteilung auch sehen. Du sagst ja, etwa ein Drittel der Männer sind tatsächlich so, ich sag jetzt mal, auf unserer Seite, also die sind total für Gleichstellung, die wollen was ändern.
In der Vorwärtsbewegung,
genau. In der Vorwärtsbewegung. Ein Drittel, die sind eher so, wie du es vielleicht gerade beschrieben hast, die äußern sich nicht so dazu, die sind eher pro, die wollen jetzt nicht anecken oder so, auch bei den Frauen nicht, aber die sind eher so unentschieden und machen jetzt nicht viel. Und dann gibt es ein Drittel, und die sind ein bisschen alarmierend, finde ich jetzt auch, wenn man wirklich was ändern möchte, ein Drittel, die sind so in der Abwehrhaltung. Ne?
Also, lass uns zuerst noch kurz in der Mitte bleiben, weil alarmierend ist die Mitte. Also natürlich ist das Drittel in der Rückwärtsbewegung auch alarmierend. Aber ich finde, wir müssen da aufpassen, dass wir dieses mittlere Drittel nicht so freisprechen im Sinn von, ja, die tun ja nichts, also schade das auch nicht.
Okay, ja.
Also dieses Drittel in der Mitte, das sind die, die sagen, Gleichstellung finde ich eine gute Sache, aber zur Männlichkeitsreflexion, also zur Auseinandersetzung mit mir als Mann und meiner Teilhabe an der patriarchalen Dividende, mit meinem persönlichen Bezug auf gewalttätige und gesundheitsgefährdende Männlichkeitsanforderungen, dazu bin ich nicht bereit. Das ist die unangenehmste aller Positionen, weil das geht nicht auf. Also das ist ja logisch, wollen diese Männer mit den ganzen Gender-Diskursen nichts zu tun haben, weil das einfach keine haltbare Position ist. Aber es ist sehr wohl eine problematische Position, insofern, dass natürlich Komplizen der patriarchalen Macht sind, die das ganze System stabilisieren helfen und die damit Teil des Problems sind.
Aber ist dieses eine Drittel in dieser Mitte, sind die nicht so die Kandidaten, die wir jetzt angehen sollten? Also das sind doch die, die man am ehesten noch umstimmen könnte, zur Pro-Bewegung zu kommen. Also ich meine, ich denke mir einfach, diese Abwehrhaltung, die ist wahrscheinlich sehr stark bei den jungen Männern. Da sind große Ängste da. Da gucken wir auch gleich mal, wie man die vielleicht noch erreichen könnte oder unschädlich machen könnte zumindest. Aber dieses Drittel in der Mitte, das ist doch das, was Hoffnung macht, oder?
Ob es Hoffnung macht, also dieses Drittel in der Mitte, da geht es im Moment nicht darum, dass wir die ins progressive Lager ziehen, sondern dass wir verhindern, dass sie ins reaktionäre Lager wegrutschen. Das ist die primäre Zielgruppe der internationalen Rechtspopulisten und Male Supremacy-Ideologen. Also die, die wirklich die Geschlechterverhältnisse der 1950er Jahre zurückwollen. Die arbeiten strategiegeleitet daran, die Ressentiments, dieses Gefühl, doch irgendwie von der Emanzipation, von der Frauenbewegung, vom Feminismus, um irgendetwas betrogen worden zu sein, das natürlich auch in der Mitte grassiert, auf diesem Ressentiment, dieses zu bewirtschaften, da Wut zu generieren und sie eben nach rechts zu ziehen. Und deswegen ist eben diese Haltung von, ja, ich bin für Gleichstellung, tue aber nichts dafür, wirklich ein Problem, insofern sich diese Männer natürlich mangels Auseinandersetzung mit Männlichkeit um den ganzen Benefit bringen, den Gleichstellung zu bieten hat. Mehr Lebensqualität beispielsweise, mehr Lebensjahre.
Das ist natürlich, ja, das sagst du jetzt und das ist am Ende auch so, genau. Mehr Lebensjahre, bessere Lebensjahre. Allerdings sehen die das natürlich nicht so. Ich finde es total salonfähig im Moment zu sagen, nein, ich bin ein echter Mann, ich muss die Frau dominieren und die Frauen nehmen mir was weg. Also die Enttäuschung ist total zu spüren, dieser Männer. Also man kann wirklich fast alles wieder sagen.
Das ist bemerkenswert, ja. Also ich kann dem nicht widersprechen, aber ich finde, das müssten wir schon mal kurz irgendwie setzen lassen, dass dieser Grundnarrativ, es ist irgendwie ein Nullsummenspiel und wenn Frauen mehr Rechte, größeren Anteil haben, ihren Anteil, der ihnen zusteht, an gesellschaftlicher Macht und Ressourcen, dass sie dann den Männern etwas wegnehmen. Diese Aussage, das ist nicht haltbar. Einfach damit wir es für uns scharf
was
haben.
Sagst du diesem,
Gleichstellung
oder was würdest
ist nicht
du sagen?
Einfach eine Umverteilung, bei der Männer auf das verzichten müssen, was ihnen Frauen wegnehmen.
Gut, die sagen dann ja, okay, mein Job, den ich haben wollte, hat jetzt halt eine Frau bekommen, weil die halt bevorteilt wurde. Und mein Sohn kriegt schlechtere Noten in der Schule, weil die Mädchen da auch einfach für die gleiche Leistung bessere Noten bekommen. Also die Frauen, die nehmen sich jetzt zu viel. Also sie merken ja teilweise schon am eigenen Leib, dass sie schlechtere Chancen haben. Gleichzeitig kam jetzt ein ganz großer Artikel im Tagesanzeiger, dass Männer und Buben sich überschätzen und dass dann, wenn sie dann auf den Boden der Realität kommen und vielleicht mal überholt werden von Frauen, die Enttäuschung umso größer ist. Also wie geht man damit um?
Indem wir nicht auf der individuellen Ebene Schicksale verhandeln, sondern indem wir auf der strukturellen Ebene analysieren, was passiert da. Und was ganz einfach gesagt passiert ist, dass wir ein System haben, einen patriarchal geprägten Spätkapitalismus, der Ungleichheiten hervorbringt, reproduziert und zementiert und diese Ungleichheiten zentral an Geschlechterungleichheiten und Zuschreibungen festmacht. Und wir brauchen halt da eine patriarchatskritische Brille, die auch jedem einzelnen Mann klar macht, hey, du bist auch betroffen, du bist nicht einfach ein Neutrum, sondern du hast gelernt im Lauf männlicher Sozialisation, dich als Maßstab, als Mittelpunkt der Gesellschaft zu sehen und von dieser internalisierten Bevorzugung gilt es Abschied zu nehmen. Es gibt den schönen Satz, to those who are privileged, equality feels like oppression. Also den Privilegierten kommt Gleichstellung so vor, als würde ihnen was weggenommen, als seien sie unterdrückt. Der Satz ist deswegen schön, weil er zeigt, das ist eine Frage der Perspektive. Natürlich, wenn ich mich daran gewohnt habe, dass ich Anrecht habe auf ein größeres Stück vom Kuchen, ist das ein komisches Gefühl. Wenn ich plötzlich nur noch die Hälfte bekomme, die mir zusteht, ändert aber nichts daran, dass diese Hälfte immer noch die Hälfte ist und das halt mit dieser, mit diesem Kränkungsgefühl oder was auch immer damit verbunden ist, einfach der Mann gefordert ist, einen Umgang zu finden. Ja. Aber dieses Abgleiten in, aber eigentlich so, dieses aber eigentlich, das ist das Warnsignal, das jeder Mann für sich markieren sollte als, okay, das ist jetzt halt die Reaktion des Privilegierten, da gilt es näher hinzuschauen und sicher nicht in die Wut oder ins Ressentiment zu gehen.
Das ist auf jeden Fall so und klingt auch ganz logisch. Allerdings haben diese Leute ja auch dieses reale Gefühl trotzdem, also dieses Gefühl ist ja da, dass die benachteiligt sind, auch wenn sie einfach jetzt vielleicht auf die gleiche Stufe gehoben werden oder runtergesetzt werden. Aber ich meine, wie erreichen wir diese Leute jetzt, die sich um etwas betrogen fühlen? Wie erreichen wir die? Ganz konkret.
Ich habe durchaus Verständnis für dieses Gefühl, dass sie um etwas betrogen werden, weil sie werden ja auch betrogen. Das patriarchale Versprechen, sei fleißig und tüchtig und irgendwie halbwegs anständig und dann hast du Erfolg und ein Haus und eine Frau und einen sicheren Job, das wird ja auch tatsächlich gebrochen. Und Männer, Jungs, Männer und Väter werden, erfahren keinerlei Unterstützung in diesem ganzen Veränderungsprozess. Es wird immerhin von ihnen gefordert, dass sie sich komplett neu erfinden. Gleichzeitig wird aber so getan, als sei das überhaupt kein Kunststück. Und gerade für Jungs ist das natürlich eine krasse Herausforderung. Sie bekommen gesagt, hey, du darfst nicht mehr toxisch sein, obwohl sie genau wissen, dass sie genau dieses, in Anführungszeichen, toxische Verhalten zeigen müssen, um in der Jungsgruppe Anerkennung zu finden. Und gleichzeitig wird ihnen gesagt, du musst irgendwie empathisch sein und sozial kompetent und ein guter Teamplayer. Und sie merken, das sind Botschaften der Erwachsenenwelt, die so in der Jungswelt nicht zählen. Und wir tun so, als gäbe es diesen Widerspruch nicht. Wir lassen sie einfach alleine damit und wundern uns dann, dass sie eine Bereitschaft haben, sich an diesen einfachen, alten Resouveränisierungsbotschaften im Sinn von sei hart und stark und dann kommt das schon mit der Freundin, wenn sie sich daran festhalten.
Mhm. Ist gut, dass du jetzt auch auf die Freundin Bezug nimmst. Also das geht ja nicht immer nur um Karriere, dass einem da was weggenommen wird finanziell, sondern viel dreht sich ja auch um die Partnersuche. Und dann gibt es ja diese bekannten Incels, mehrere Serien auch darüber auf Netflix jetzt, das ist schon ein Thema. Incel, das sind diese jungen Männer, die das Gefühl haben, dass 80% der Frauen auf 20% der Männer stehen. Also es gibt viel mehr Frauen, die so die Auswahl haben quasi und ganz wenig Männer, die noch von den Frauen profitieren. Aber ein bisschen ist da ja auch was dran. Also die Männer werden immer rechter, die jungen Männer, die Frauen immer linker tendenziell und sind eher für Gleichstellung. Und diese linken Frauen möchten auch keine rechten Männer daten. Und ja, was ist jetzt, also ich meine, da ist schon eine große Unsicherheit da, was jetzt von den Männern, von den Frauen auch gefordert ist. Also was sagst du dazu?
Also zwei Dinge. Das eine, es ist nicht so wahnsinnig kompliziert, als man so zu sein, wie es für den Großteil der Frauen attraktiv ist, nämlich einfach ein bezogener Mensch. Es geht darum, Kompetenzen zu entwickeln, die es braucht, um ein Gespräch zu führen, um sich mitteilen zu können, um sich einfühlbar zu machen, um Nähe zuzulassen, um Begehren halten zu können, Spannung halten zu können, solche Dinge. Das ist nicht ohne, klar, das ist eine anspruchsvolle Entwicklungsaufgabe, aber jetzt auch nicht extrem krass irgendwie unlösbar. Es müsste halt vermittelt werden. Das Zweite, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht auf diesen Incels rumhacken. Das ist zahlenmäßig innerhalb der Manosphere die mutmaßlich kleinste Gruppe und die verzweifelste Gruppe und deswegen auch die unattraktivste Gruppe. Das ist ja
also für, so eine kleine Randerscheinung, sagst du jetzt.
Ich würde das schon nicht vernachlässigen wollen. Das ist natürlich auch die potenziell gefährlichste Gruppe, insofern genau. Die Männer nichts mehr zu verlieren haben. Die haben ja tragischerweise das Gefühl, dass sie Kraft ihrer biologischen Ausstattung keine Chance haben, jemals eine Frau zu finden. Das heißt, die sind wirklich verzweifelt, weil da hilft alles nichts mehr an Gym und Sport und Muskeln und Geld.
Aber darf ich nochmal schnell nachfragen, warum haben die das Gefühl, dass sie biologisch schlecht ausgestattet sind? Oder nicht?
Also weil auch, Frauen im Inzeldenken so programmiert sind, dass sie nun mal nur auf die Kerle mit den breiten Schultern und den kantigen Kiefern stehen. So.
Okay, und das Problem an denen ist dann, dass die sich oft so radikalisieren, dass sie gewalttätig werden, oder?
Das Problem ist, dass die so verzweifelt sind, dass sie nichts mehr zu verlieren haben. Die meisten richten ja sich selbst Schaden an. Und dann gibt es aber halt tatsächlich auch Männer, junge Männer, die ihre Wut nach außen richten und einen Amoklauf planen, ein Blutbad anrichten. Und das ist natürlich ganz schlimm. Aber einfach von den Relationen her müssen wir sehen, der allergrößte Teil in der Manosphäre, das sind Männer, die sich mit männlichkeitsideologischen Aussagen vollpumpen lassen, die ihnen versprechen, wenn du dir Muskeln aneignest, wenn du Geld hast, wenn du die Frau dominierst, wenn du sie niedermachst, dann liegen dir die Frauen zu Füßen und dann bist du ein erfolgreicher Mann. Also dieses Gebräu, das sehr viel näher ist an dem, was wir gesellschaftlich als völlige Normalität sehen und was Stichwort Trump und Musk ja auch gesellschaftliche Realität ist, das ist sowohl vom Umfang her viel größer, wie auch von der Problematik. Also das ist das Problem. Das andere sind die traurigen Kerle, auf die sich alle einschießen, weil sie halt das größte Bedrohungspotenzial unmittelbar sind für die Gesellschaft. Aber wenn wir jetzt so aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive schauen, wo ist eigentlich die Wurzel des Problems, dann sind es diese schrägen Überzeugungen, dass es sowas wie eine naturgegebene Männlichkeit gäbe und die jetzt irgendwie wieder ausgegraben werden muss. Das ist das Problem und davon sind auch die gesellschaftlichen Institutionen infiziert.
Genau, dass dieser Glaube an die Biologie, da hast du ja vorhin auch schon gesagt, und das ist tatsächlich so, es gibt ja keine Beweise dafür, dass der Mann so und so ist und die Frau so und so tickt und der Mann eher von der Natur aus durch das Testosteron oder was auch immer die Frau dominieren muss. Also da muss man da das auch vielleicht nochmal klar sagen jetzt. Und die argumentieren ja immer mit diesen Argumenten.
Genau, und das hat Hochkonjunktur. Also da kann man ganz harmlos sich gebende Clips anschauen auf TikTok und Co., wo irgendwas von männlicher Energie geschwafelt wird. Also bereits der Begriff oder die Idee einer männlichen Ideologie ist eine reaktionäre Idee, insofern sie so tut, als gäbe es irgendwas, was da in der Natur des Mannes angelegt sei, über alle Epochen und Kulturen hinweg wirksam sei und nur wenn der Mann in dieser männlichen Energie, im Kampf, im Wettbewerb da dieser Stimme folgt, nur dann findet er seinen Weg. Das ist einfach wirklich eine sehr problematische und vor allem wissenschaftlich nicht haltbare Ideologie.
Bin ich auch über viele solche Seminare gestolpert, die eigentlich gut gemeint sind. Eigentlich haben die, glaube ich, schon das Gefühl, dass die sehr modern sind. Aber das ist dann sehr schnell so esoterisch und wirklich sehr traditionell. Wie du sagst, dann sprechen die von dieser männlichen Energie und die wollen dann aber noch die weibliche Energie auch noch einfangen und mit der arbeiten und die verstehen.
Da wird vieles tatsächlich auch mit gutem Willen gemacht. Und natürlich gibt es da, also es sind die meisten ehren dann auch die weibliche Energie und finden die Gleichwertigkeit dieser Energien und die Männer müssen auch die weibliche Energie in sich kultivieren und all das. Ändert aber alles nichts dran, dass der Mindset im Kern ein reaktionärer ist, nämlich die Idee, dass es da irgend sowas gibt wie eben eine urtümliche Männlichkeit und Weiblichkeit. Und wenn wir mal in dieser Denkfigur uns festgesetzt haben, dann gibt es wie keinen Weg mehr in wirklich eine egalitäre Perspektive.
Wenn wir aber nochmal zurückgehen, doch nochmal ganz schnell zu dem Dating-Thema. Weil ich glaube, das interessiert viele. Es ist ja schon so, das ist nicht biologisch jetzt so angelegt, aber in der Gesellschaft, das ist ja schon so, dass Frauen, glaube ich, schon noch erwarten, dass der Mann den ersten Schritt macht, dass der Mann sich so und so verhält. Auf der anderen Seite ist man als Mann dann auch sehr schnell angreifbar, weil man vielleicht schnell übergriffig wird, wenn man zu stark flirtet oder zu offenbar, weiß nicht, flirtet und Komplimente macht über den Körper der Frau, das ist ja auch nicht mehr ganz gewollt. Also wie finden die Männer da jetzt durch in dieser Dating-Welt und wie finden die den richtigen Ton? Weil zu softy, das will man ja, glaube ich, als Frau auch nicht.
So wie du die Frage stellst, machst du schon mal klar, dass sowohl Männer wie Frauen halt in ganz vielen Stereotypen gefangen sind, ganz vielen Widersprüchen und halt je verwirrt sind, weil sie gefordert sind, traditionelle Weiblichkeits- und Männlichkeitsanforderungen und zugleich auch das Gegenteil davon zu erfüllen. Und ja, das ist eine Herausforderung. Die Antwort, ganz einfach gesagt, ist, es gibt keine feste Regel. Es gibt kein To-Do oder die Checkliste oder irgendwas, das darfst du sagen und das geht nicht. Es gibt nur die Kompetenz, im Moment selbst, also mit hoher situativer und emotionaler Intelligenz wahrnehmen zu können, was jetzt passt. Mhm. Und das bedingt halt ganz zentral die Fähigkeit, es zu spüren, was ist, also sich selbst zu spüren, was empfinde ich, was fühle ich und was passiert jetzt da zwischen uns. Wenn ich als junger Mann unterscheiden kann zwischen, geraten wir da im Kontakt miteinander in Schwingung oder bin ich einfach erregt über mein Gegenüber, dann habe ich alles, was ich wissen muss. Dann weiß ich, wenn es ein Beziehungsgeschehen ist, eine Schwingung, dann kann ich mich etwas forscher vorwagen. Und wenn einfach ich das Gegenüber irgendwie erotisiere oder sexualisiere, dass dann größte Zurückhaltung geboten ist, weil es eben kein Beziehungsgeschehen ist, sondern einfach etwas, was in mir passiert. Ist ja auch okay, ja? Völlig normal, ja. Völlig menschlich. Aber dann ist es nichts, was geteilt wird. Und dann sollte man es auch nicht allzu offensiv teilen. Also ist doch die Frage, wie vermitteln wir Jungs, männlichen Jugendlichen und jungen Männern diese Kompetenz, sich und das, was da passiert in einem sozialen Miteinander, so wahrnehmen zu lernen, dass sie die entsprechende Trittsicherheit wiederfinden. Und das bräuchte wiederum Unterstützung, also geschlechterreflektierte Pädagogik.
Und das gucken wir uns gleich nochmal ganz genau an, wie man mit den Jungs oder Buben arbeiten kann. Bevor wir dazu kommen, machen wir den Reality-Check. Du guckst schon ganz neugierig. Wir testen nämlich jetzt immer, wie unsere Gäste und Gästinnen in der Realität Gleichstellung leben, im Familienleben, daheim oder auch bei der Arbeit. Vielleicht kurz vorher, du hast mir vorhin verraten, du lebst in Trennung, ne? Und hast eine Tochter, hast du gesagt.
Genau, wir haben zwei Wohnsitze und eine 12-jährige Tochter, die wir alternierend betreuen, wirklich strikt Montag, Dienstag und jedes zweite Wochenende bei mir und Mittwoch, Donnerstag und jedes zweite Wochenende bei der Mutter.
Super. Also wichtig bei dem Reality-Check ist, du musst ganz schnell wie aus der Pistole geschossen antworten, nicht lang überlegen, einfach ganz kurz, ja? Gut. Also, dann die Lieblingsfarbe?
Orange.
Wer regelt bei euch das Geld? Geldfragen.
Wir haben je unsere eigenen Konti und unser eigenes Geld. Die Familienfinanzen hat tendenziell eher meine Frau im Auge.
Wer verdient mehr?
Ich.
Wer arbeitet weniger?
In Stunden beide gleich viel. Eher ich weniger.
Wer hat beim Kennenlernen den ersten Schritt gemacht?
Wir haben uns über eine Online-Plattform kennengelernt und ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich habe ich als erstes geschrieben, aber sicher bin ich nicht.
Wer brachte Beziehungsprobleme eher zur Sprache?
Ich.
Wer plant die Ferien oder plante die Ferien?
Sie.
Wer stand in der Küche?
Halb, halb.
Elternabende, wer benimmt es?
Halb, halb.
Wer zahlt Rechnungen?
Also halb, halb vom, wir sind da wirklich sehr strikt,
ja.
In der egalitären Aufteilung. Also vielleicht für die aufmerksamen HörerInnen, wir haben so einen Mechanismus, dass mein Mehrverdienst dann wieder ausgeglichen wird. Also ich beteilige mich an der langfristigen Altersvorsorge überproportional. Und das ist dann quasi so die Transferleistung, damit wir im Alltag wirklich da strikt hälftig Ausgaben teilen.
Wer sitzt denn in dem Steuer, wenn es zusammen irgendwo hingeht? Wer fährt?
Wer fuhr? Ich fahre wesentlich lieber Auto.
Wann hast du zum letzten Mal geweint?
Vorgestern.
Frauenfußball oder Männerfußball?
Frauenfußball, FIFA finde ich eklig.
Mathe oder Musik?
Mathe oder Musik für mich weder noch.
Danke, das war's schon. Gut gemacht, bestanden würde ich sagen. Kommen wir noch zu den Lösungen, ja? Wir haben jetzt drüber gesprochen, was die gesellschaftlichen Trends sind. Es gibt diesen Backlash, den wir alle bemerken, mit auch Sorge. Dann haben wir im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass viele Eltern nervös sind, also viele Eltern von Mädchen, aber auch Buben vor allem, und sich dann auch an die Polizei teilweise wenden. Du arbeitest ja an einer Plattform mit der Polizei zusammen, ne? Kannst du da noch kurz erklären?
Ja, wir sind dran, unter der URL www.manosphere.ch eine Informationsplattform für Eltern und Fachkräfte, insbesondere Lehrkräfte, zu publizieren mit Basiswissen. So, was ist die Manosphäre? Was für unterschiedliche Strömungen gibt es da? Was sind die Gefahren? Gibt es Warnsignale? Wie kann ich mich als Elternperson...
Kannst du vielleicht den Begriff nochmal erklären, für alle, die das noch nicht so wissen, was das
Manosphäre
bedeutet?
Manosphäre ist ein diffuser Begriff. Ist so ein Oberbegriff für die virtuellen Diskursräume jener Männer, die sich als Emanzipationsverlierer sehen und dem Feminismus oder den Frauen oder der Gleichstellung die Schuld daran geben, aber da tummelt sich extrem Unterschiedliches vom Männercoach, der irgendwie eben was von männlicher Energie redet, bis hin zu ganz üblen Gewaltaufforderungen à la Andrew Tate oder noch schlimmer. Mhm. Also es ist ein wirklich großes Feld.
Und da hat die Polizei jetzt Handlungsbedarf gesehen, einfach um die Leute zu informieren?
Es gibt einen großen Informationsbedarf. Mhm. Das ist jetzt insbesondere sichtbar geworden mit dieser Netflix-Serie Adolescence. Spricht man es, glaube ich,
auch immer schwierig auszusprechen. Eins von beiden wird
es
sein.
Es ist nicht so wie im Deutschen, deswegen Adolescence. Mhm. Genau, ist korrekt. Ich habe es extra nachgeschaut, kann es aber immer noch nicht. Da kamen einfach viele Anfragen von besorgten Eltern, Lehrpersonen sowieso, die haben das Problem im Klassenzimmer und das ist pädagogisch eine echt schwierige Frage, was mache ich mit dem Jungen, der nur noch von den Bitches über die Mädchen spricht, interveniere ich, lasse ich das laufen, was mache ich, wenn die Mädchen selbst von sich als Bitches sprechen, so, da gibt es Klärungsbedarf.
Also was macht man dann da als Lehrperson oder im Elternhaus?
Grundsätzlich mal wäre die Hauptempfehlung jetzt an die Eltern und die Lehrpersonen, fragt nach, weshalb das so ist. Also da ein einfaches, das ist jetzt böse, das geht nicht oder das ist kein Problem, lass ich laufen, gibt es da nicht. Es gibt die Frage, weshalb haben Jungs das Bedürfnis, sich in dominant abwertender Weise über Mädchen zu äußern? Was gibt es ihnen? Welche Unsicherheit überspielen sie damit? Und was gäbe es sonst, damit sie ihren Selbstwerden, ihre Selbstwirksamkeitsgefühl stabilisieren könnten, ohne dass andere darunter leiden müssen.
Also sagen wir mal, das passiert jetzt in der Klasse. Man erkennt, dass da irgendwie Mädchen auch vielleicht gemobbt werden oder Bilder ausgetauscht werden, Bilder geknipst werden von Mädchen, die unangemessen sind oder sowas.
Dann ist natürlich eine rote Linie überschritten. Genau. Wir haben vorhin nur in Anführungszeichen, ne, von symbolischen Grenzverletzungen gesprochen, die diffus adressiert waren. Also so, wenn die Mädchengruppe als Ganzes, als die Bitches angesprochen wird, ist das natürlich was anderes, als wenn einem konkreten Mädchen irgend sowas unterstellt wird oder dass irgendwie jetzt ohne Einwilligung Fotos geschossen werden und verteilt werden. Klar, das geht nicht.
Also es wird dann immer, also der Hinweis werden oder die Handlungsempfehlung ist immer zu thematisieren in der Schule, daheim, dass man wirklich ausführlich drüber spricht und informiert.
Ja, grundsätzlich, also es ist sicher nicht das Problem, dass zu viel darüber gesprochen wird. Ja, wir müssen aufpassen. Wir müssen auf der einen Seite aufpassen, dass wir nicht einfach unsere ganze Aufmerksamkeit dann wiederum den Jungs geben, die damit dann zwar vielleicht halt negative Aufmerksamkeit, aber trotzdem Aufmerksamkeit bekommen. Also dass die Opfer mindestens gleich viel Aufmerksamkeit bekommen und gleichzeitig müssen wir schauen, dass wir die Jungs nicht einfach allein lassen. Die machen das ja auch nicht, weil sie von Natur aus böse sind oder irgendwie gemein, sondern weil es irgendeinen psychologischen und sozialen Nutzen hat in dem Moment, dass sie sich halt in der Jungsgruppe erhöhen können, dass sie Selbstwert stabilisieren können, was auch immer. Das müssen wir halt rausfinden und dafür braucht es Kontakt. Und wenn die Lehrpersonen keine Zeit dafür haben oder nicht die Kompetenzen dafür verfügen, das ist ja nicht ihr Kernauftrag, dann braucht es halt entweder schulsozialarbeitende und schulinterne Fachpersonen oder schulexterne Fachpersonen, jungen Pädagogik, die mit Workshops am besten präventiv oder halt mit Interventionen, wenn es Vorfälle gibt, dann mit den Jungs zusammenarbeiten und zwar auf eine empathische Weise, nicht in diesem richtig-falsch und das geht doch nicht, sondern in der Frage, wie würde es sich anfühlen, wenn du in dieser Situation wärst? Wie hat es sich für dich angefühlt? Was hattest du davon? Was ist dein Profit? Wie kannst du das anders machen? Es braucht da eine echte Auseinandersetzung.
Hast du das Gefühl, da gibt es noch viel Handlungsbedarf? Also ich meine, es gibt ja schon so Heilpädagogen oder Sozialarbeiter in den Schulen. Hast du das Gefühl, es gibt noch zu wenig?
Ja, massiv. Es gibt zu wenig Sensibilität, es gibt zu wenig Ressourcen und vor allem gibt es zu wenig Kompetenzen. Da hilft es natürlich nicht, wenn irgendwie, ich habe letztens gehört, in der Schule, in der dann die Jungs den Mädchen Rosen bringen mussten.
Okay.
Finde ich jetzt, also kommt, dann müsste man genauer hinschauen, wie das eingebettet war. Aber wenn sich also darauf beschränkt hat, dann ist das keine geschlechterreflektierte Intervention, sondern einfach Reproduktion von irgendwas, was nicht verhindern wird, dass am nächsten Tag nicht wieder dasselbe passiert.
Was kann das Elternhaus machen, vielleicht auch gerade die Väter, gerade wenn die Kinder noch klein sind, die werden ja meistens immer noch von den Müttern betreut, dann kommen sie vielleicht in die Kita, da gibt es dann Betreuerinnen. In der Grundschule gibt es auch vor allem weibliche Lehrpersonen. Also was können die Väter machen?
Da sein, verfügbar sein, ansprechbar sein, reibungsbereit sein. Das ist tatsächlich ein Drama, dass mit größter Wahrscheinlichkeit Jungs bis zum Alter von etwa 10 Jahren keine alltagsnahen männlichen Bezugspersonen haben. Die Väter arbeiten höchstwahrscheinlich Vollzeit, sind vielleicht abends und am Wochenende etwas verfügbarer. Aber es geht ja nicht darum, dass sie einfach einen Mann in ihrer Lebenswelt haben, sondern eine Vielfalt von Männlichkeiten sehen und merken, der eine kann gut trösten und der andere gut Fußball spielen und manche beides zusammen und andere wieder keins von beiden. Und alles ist männlich. Und was machen Jungs halt, wenn sie keine realen Modelle finden? Sie orientieren sich an virtuellen Helden. Und diese virtuellen Helden sind halt geprägt durch eine patriarchale Kultur und sie transportieren halt, das ist wirklich wasserdicht belegt, gewaltbegünstigende und gesundheitsgefährdende Vorstellungen von Männlichkeit.
Was mache ich jetzt mit meinem Sohn, wenn der auf sowas abfährt? Also wenn der irgendwie in diese Kanäle reinkommt und auch von seinen Freunden da viel erfährt drüber, was mache ich dann damit? Also soll ich ihm das dann verbieten, Social Media, bis er 15 ist? Oder ja, wie gehe ich damit um?
Also Verbote können allenfalls mal gerade einen Moment schaffen, um Luft zu holen und einfach so etwas Ruhe reinzubringen. Aber in der Regel sind Verbote Ausdruck eigener Hilflosigkeit und verhindern nicht, dass dann irgendwie dieses Verhalten nicht mehr gezeigt wird. Also wir kennen das alle. Was verboten ist, ist umso spannender. Und die Zugänge, wir können ja die Kinder nicht einfach von internetfähigen Geräten ausschließen. Sie bekommen die ja mittlerweile sogar in der Schule zur Verfügung gestellt. Und ja, also sie brauchen Online-Kompetenzen. Wir müssen sprechen mit ihnen, wir müssen in Kontakt gehen, wir müssen da sein und wir müssen sie fragen, was hast du davon, was suchst du da und was gäbe es für andere Möglichkeiten? Und das ist richtig harte Arbeit und das ist eine richtig große Herausforderung. Ich möchte auch den Eltern jetzt nicht ein schlechtes Gewissen machen. Wie sollen sie das auch noch schaffen, neben den all der Erwerbsarbeit, die sie schon leisten und neben allen weiteren Verpflichtungen? Wir müssen uns einfach eingestehen, dass wir als Gesellschaft in wirklich fahrlässiger Weise Familiensysteme belasten und wahrscheinlich gerade eine Generation heranziehen, die nur noch bedingt die Werte der Gemeinschaft, insbesondere was eben halt die Gleichwertigkeit der Geschlechter und die Notwendigkeit, Konflikte und Selbstbehauptung gewaltfrei hinzukriegen, die nicht mehr unbedingt teilen.
Ja, das ist dann wieder düster, das Bild. Das macht ein bisschen Angst, gerade wenn man Kinder hat. Ich finde es so interessant, mein Sohn kommt jetzt in eine neue Klasse und bekommt einen Klassenlehrer und ist den Herrn Tut und ist total glücklich darüber. Mhm. Also es ist wirklich das erste Mal, dass er jetzt einen Mann hat, der ihn betreut, also außer jetzt den Vater. Und das ist was richtig Besonderes für ihn, Highlight.
Finde ich wichtig, dass wir da nicht die Feminisierung der Schule beklagen, sondern den Umstand benennen, dass die Männer sich einfach aus den pädagogischen Berufen abgemeldet haben.
Ja.
Was es bräuchte, wäre tatsächlich mehr Männer, nicht nur in den Lehrberufen, sondern auch schon vorher. 5% Männeranteil Kita, 5% Männeranteil Kindergarten. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass diese Berufe halt gesellschaftlich nicht wirklich so wertgeschätzt werden, wie sie Wertschätzung verdienen würden, was sich dann halt auch in entsprechender Bezahlung äußert. Und Männer, die sich dann da halt rar machen, das spricht insbesondere auch dafür, die Arbeit am Menschen generell höher zu valorisieren und besser zu monetarisieren. Es ist kein Naturgesetz, dass ein Ingenieur wertvollere Arbeit leistet als eine Kinderbetreuerin. Wir könnten genauso gut oder wir müssen auch, wenn wir sehen, dass es für die Zukunft unserer Gesellschaft diese Berufe, die mit Menschen arbeiten, mehr braucht oder mindestens genauso sehr braucht, wie beispielsweise die Ingenieure, halt das entsprechend uns was kosten lassen.
Vielleicht noch schnell, das interessiert mich jetzt auch noch, wie schaffen wir es, dass Buben sich nicht so überschätzen? Ich habe das bei meinen beiden Kindern gesehen, ich habe auch noch eine Tochter. Und es ist von klein auf schon so gewesen, dass mein Sohn eher kamikaze-mäßig drauf war. Und das zieht sich ja bis ins Erwachsenenalter durch. Also wie schützen wir die dann eigentlich? Also wie schaffen wir das, dass die sich richtig einschätzen?
Indem wir aufhören, ihnen zu vermitteln, dass es männlich in Anführungszeichen sei, sich besonders riskant und wild zu verhalten. Es ist nicht das Testosteron. Der Testosteron-Level bei deinem achtjährigen Jungen ist genauso tief wie der Testosteron-Level beim achtjährigen Mädchen, nämlich faktisch bei null. Die Unterschiede kommen dann mit der Pubertät. Aber es ist ein schönes Beispiel auch, um zu zeigen, wir neigen dazu, kulturell vermittelte Verhaltensunterschiede zu biologisieren und dadurch aufs Neue zu rechtfertigen. Wir müssen dringend was für Jungs tun. Ja, das schon. Wir müssen aufhören zu glauben, ja, das Patriarchat werde doch zumindest etwas bringen, nämlich der privilegierten Gruppe Gutes tun. Tut es nicht. Jungs und Männer sind genauso auch Leidtragende am Patriarchat, selbst wenn sie strukturell natürlich mehr davon profitieren.
Das zeigt sich ja dann auch später natürlich in vielen Dingen im Erwachsenenalter der Männer. Es gibt extrem viel Suizide, mehr Suizide von Männern.
Verhältnis 3:1, ja.
Also 3 Männer zu einer Frau quasi, ja. Das sind ganz schöne Zahlen. Hast du vielleicht, wenn du abschließend noch so 3 Gesundheitstipps für die Männerwelt geben müsstest, wenn du so die größten Risiken anschaust für die Männergesundheit?
Ich würde es ganz abstrakt machen wollen. Erstens empfinden lernen, also wahrnehmen lernen, was ich an Sinnlichem irgendwie empfinden kann, sei das Hautkontakt, sei das Temperatur, Wärme, Geschmack, Geruch, sei das auch innere Organe, meinen Körper kennenlernen. Ich würde sagen, du musst fühlen lernen, also lernen, was für unterschiedliche Gefühle es gibt und welche Informationen sie dir geben, und du musst lernen, das in geeigneter Weise für dich wahrzunehmen und anderen auch mitteilen zu können.
Das ist so der Hauptgesundheitstipp, also eher auf seinen Körper, auf seine Psyche hören, sich spüren wieder.
Natürlich, wir können es auch sehr viel komplexer machen, aber letztlich ist es wirklich denkbar banal. Spüren, 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 das ist sowohl für die politische Transformation der Gesellschaft wie auch für die individuelle Emanzipation und Gesundung auch von Männern das A und O. Einfach Aufmerksamkeit nach innen und mich fragen, wie geht es mir, was kann ich tun, und nicht instinkthaft, reflexartig auf Zuwendung durch Frauen abzielen oder sonst wie irgendwie mich im Außen ausagieren.
Das ist ja auch ein Teil deines Buches, ne? Also ein großer Teil von diesem Kompass. Da benennst du so 3 quasi Himmelsrichtungen, sage ich jetzt mal dazu. Und ein Punkt ist wirklich auch, sich selber besser zu spüren und nicht so auf die, also nicht bedürftig zu sein, sondern für sich selber sorgen zu können.
Ja. Ne? Der erste Punkt ist, aufzuhören, davon auszugehen, dass andere Sorgearbeit leisten, sich um einen kümmern, sei das eine Mahlzeit zubereiten, sei das den Haushalt führen, sei das Trost schenken, Nähe und Selbstverantwortung dafür zu übernehmen, sich zu fragen auch, nehme ich gleich viel, wie ich gebe? Die zweite Kompetenz ist, sich mit dieser verinnerlichten Tendenz auseinanderzusetzen, zum einen Anrecht zu haben auf ein größeres Stück vom Kuchen und sich selbst in diesem Anspruch zu begrenzen, dort aber auch die Kompetenz zu entwickeln, in die Konfrontation zu gehen mit sich und mit anderen. Und das dritte ist dieser patriarchale Spruch, dass, oder Anspruch, dass ein Mann immer und alles unter Kontrolle haben muss, und dem die Kompetenz entgegenzusetzen, sich hinzugeben, Vertrauen zu haben, passieren zu lassen.
Wer da mehr drüber erfahren will, kauft sich am besten das Buch und liest dann nochmal. Da hast du bestimmt auch viele Beispiele aus der Praxis drin oder Übungen vielleicht auch, oder?
Das gibt auch ganz praktische Übungen.
Gut,
da drin.
Das ist nämlich immer wichtig, finde ich, dass man das dann auch umsetzen kann. Jetzt haben wir gerade gehört, was jeder selber machen kann als Mann. Ganz kurz zusammengefasst, was sind die Hebel, die größten Hebel für die Gesellschaft, also für die Schule, für die Politik? Wie können wir das Patriarchat ändern?
Auf Ebene Schule geht es darum, anzuerkennen, dass es ein Problem gibt und Investitionen braucht, damit wir Kindern und insbesondere Jungs flächendeckend vermitteln können, die Kernbotschaft. Geschlecht ist gestaltbar. Du bist nicht gezwungen, Mann zu sein, wie es dir in den Games oder Filmen gezeigt wird. Du darfst so Mann sein, wie es für dich passt. Auf Ebene Gesellschaft ist politisch das relativ klar, die Top 3 der Maßnahmen ist eine vernünftige Elternzeit, da ist eine Volksinitiative am Start, Individualbesteuerung, da ist das Parlament an der Arbeit, werden wir in Kürze eine Volksabstimmung drüber haben und bezahlbare Kinderbetreuung, damit nach der Familiengründung die Traditionsfalle nicht zuschlägt.
Mhm. Prima, danke vielmals.
Danke auch.
Dann haben wir noch viel Arbeit vor uns.